Das ist ein erstmaliges Event, dass ein US-Präsident vor Gericht kommt.
Derzeit kommen wieder alle Tages- und Festgeldhopper aus ihren Nischen.
Die sind halt am Arsch im Sinne von höhere Zinsen, höhere Refinanzierungskosten.
Ich habe damit übrigens teilweise mein Studium finanziert mit Airbnb-Vermietung.
Tatsächlich.
Von meiner Wohnung in Paris.
Denkt bitte auch an die armen Leute von Goldman, die schließlich auch was verdienen müssen. Der Stand auf der Invest war sehr klein.
Deswegen müssen wir heute mal ein paar Fragen abarbeiten, die von euch gekommen sind. Einen wunderschönen guten Tag an diesem wunderbaren Samstag. Wir wissen zwar noch nicht, ob er wunderbar wird, aber ich antizipiere das jetzt mal. Und herzlich willkommen zur 35. Folge Marktgeflüster. Mein Lieblingsfinanzprofessor, wie geht es Ihnen? Ja, ich spreche dich an, Holger.
Also mich? Sorry, war ich jetzt überfordert. Ich dachte, wir hätten noch einen zusätzlichen Gast. Mir geht's genauso wie jede Woche, Thomas. Der Schlafmangel wird immer eklatanter und ich fange auch an, immer absurdere Dinge zu sagen.
Aber der Mensch ist doch ein Gewohnheitstier.
Denke ich auch. Ja.
Aber eines Tages musst du dich doch dran gewöhnen.
Es scheint leider nicht zu funktionieren. Also vielleicht höre ich ja mal auf, dumme Dinge zu sagen, aber womit wir auch direkt bei dem Thema sind, was ich ansprechen muss, BTFP.
Das Bank, fucking Pivot.
Beide fucking Pivot oder das Bank Term Funding Program oder wie es auch immer heißt, habe ich anscheinend im letzten Podcast überlegt, was die echte Bedeutung dieser Abkürzung ist und muss angeblich gesagt haben, Thomas, BTFP, beide fucking Pivot. Was heißt denn das in echt irgendwas mit Bank Term und dann entweder Lending oder Loan? Beim L kann ich mir nie merken, was es bedeutet, Program.
Aber da ist kein L drin.
Da ist kein L drin, aber dir ist anscheinend auch nicht aufgefallen.
Nee, natürlich nicht. Ich stelle ja immer auf Durchzug. Nein, okay.
Aber wir haben Leute, die Aufmerksamkeit, die aufmerksam zuhören bei uns.
Okay, also für was steht es jetzt? Oder kannst du das nicht richtig stellen?
Ich habe es natürlich wieder vergessen, aber es müsste eigentlich Bank Term Funding Program sein.
Ah ja, okay, perfekt. Und wenn nicht, dann können wir das nächste Woche wieder aufgreifen.
Genau, dann greifen wir es nächste Woche wieder auf. Haben wir direkt wieder ein Einstiegsthema. Geht's dir besser als mir hoffentlich?
Ja, wunderbar, wunderbar. Meine Frau hat gestern Geburtstag, wir waren ein bisschen lange im Restaurant gewesen und heute Morgen kam ein Handwerker, deswegen musste ich früh aufstehen, also früher als 7, aber passt. Sonst alles gut.
Handwerker bei euch?
Ja, ich war, ich glaube, 7:30 oder so und dann, ja, bis mal ready ist und so weiter.
Okay, krass.
Hat mich auch gewundert in Frankreich. Und tatsächlich brennen hier keine Mülltonnen und ist noch alles im Normalen, ja.
Also wenn ich einen Handwerkertermin 7 habe, dann kommt der halt meist so 11.
Deswegen, ja, aber du musst dich halt trotzdem, also der ist tatsächlich auch später gekommen, aber du musst halt trotzdem da sein, dass du nicht komplett im Schlafanzug dastehst und so handhab ich das zumindest. Das kann ja jeder machen, wie er will.
Vielleicht, ich glaube, im nächsten Leben würde ich wahrscheinlich tatsächlich Handwerker werden wollen.
Ja, es ist ja eine riesen Nachfrage danach, ne? Also ja. Ich hatte ja ein Problem mit meiner Heizung und das Problem ist ja immer noch nicht gelöst, ne? Am 17. April habe ich erst meinen Termin. Ich habe tatsächlich ein bisschen meine Power abused und den Heizungshersteller, den ich jetzt mal namentlich nicht nennen will.
Auf Instagram gehackt.
Noch nicht, aber ich habe ihn auf Instagram angeschrieben und habe dort tatsächlich einen deutlich besseren Kundensupport gekriegt als wenn ich dort in der Hotline anrufe, weil dieser genannte Heizungshersteller nicht direkt Techniker rausschickt, sondern du musst da immer über einen Heizungsbauer gehen. Oh je. Und die Heizungsbauer, ich habe ungelogen, wirklich keinen Spaß. Ich bin auf die Webseite gegangen von dem Heizungsbauer und dort haben sie so eine Partnerliste und ungelogen 15 Stück angerufen. Und die haben mir alle gesagt, keine Zeit, kein Bock, wir wollen sie nicht als Kunden und so weiter, rufen sie direkt diesen entsprechenden Heizungsbauer an. Habe ich gesagt, ja, würde ich super gerne, aber der sagt mir immer, sie müssen über einen Handwerker gehen, der uns wiederum beauftragt. Also absoluter Horror. Naja, jedenfalls habe ich die dann angeschrieben auf Instagram und das hat gut geklappt, relativ gut geklappt, ja. Aber das Teil ist immer noch nicht ersetzt, was in der Heizung fehlt, aber okay, gut.
Aber du weißt, hast zumindest identifiziert jetzt, was das Problem ist.
Identifizieren lassen. Ja, ein Techniker war da, der ist mit einem riesen LKW gekommen, aber das entsprechende Teil, was fehlt, ist nicht mit drin gewesen in diesem LKW. Also muss er halt einen kompletten Monat später wiederkommen. Zum Glück hat die Heizung noch so einen Minimumbetrieb. Warmes Wasser ist noch da, ein ganz kleines bisschen heizt er auch, aber halt nicht so richtig. Aber gut. Was soll's? So ist das. Ich sag dir, Immobilien sind scheiße.
Niemals Immobilien. Gell? Immer nur langfristige ETFs, oder?
Ein Monat nach Kauf schon bereut. Siehst du mal? Direkt die Katze im Sack gekauft und schon das Problem. Ja, aber tatsächlich habe ich mir das mal abgeguckt, weil Arno immer, wenn er irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Firmen hatte in England, hat er die immer auf Twitter geschämt. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Und es war mir aber zu blöd, da jetzt eine Story draus zu machen oder so. Ich meine, da denkt sich unsere Community auch, was habe ich mit der Heizung von Thomas zu tun? Nichts. Lass mich in Ruhe mit deiner Story, aber das Anschreiben hat schon mal ganz gut funktioniert. Von daher, Leute, geht über Social Media, wenn ihr Probleme mit irgendwelchen Firmen habt.
Und wenn das nicht funktioniert, immer einen Brief aufsetzen und direkt an den Vorstand schicken. Das hilft normalerweise auch immer ganz gut.
Hast du auch schon mal erzählt. Bei was hast du das gemacht?
Bei verschiedenen Institutionen, also unter anderem bei Accor Hotels. Ich weiß nicht, ob du weißt, damals war es zumindest, ich weiß nicht, ob er immer noch drin sitzt, da habe ich dann an den gesamten Verwaltungsrat, glaube ich, eine E-Mail geschrieben oder einen Brief und da war Herr Sarkozy auch dabei. Ich habe mich quasi bei Herrn Sarkozy über ein Hotel in Venedig beschwert damals.
Ah, okay, geil. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen JustTrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung Ende. Ja, ich hatte mal das Problem, da bin ich kläglich gescheitert bei Airbnb. Und zwar haben wir ein Airbnb, ich glaube in Marseille oder irgendwo an der Atlantikküste von Frankreich gemietet. Und wir kommen da super spät nachts an. Also es war über so das Wochenende, sind Freitag nachts angekommen. Und das war echt erstens mal was relativ dreckig und so. Also gut, okay, kann man noch drüber hinwegsehen. Aber das Bad und Toilette waren im Schlafzimmer gewesen. Und das ist natürlich für so ein romantisches Wochenende 1A, also wirklich top. Und da habe ich mich so aufgeregt. Und da gab es noch verschiedene andere Sachen, der Dusche hat die ganze Nacht getropft, so dass es so Trops gehört hat, so die ganze Nacht. Und ich bin sehr empfindlich, was so Geräusche angeht. Wir hatten so eine miserable Nacht. Und ich habe mich volle Kanne bei Airbnb beschwert und mit allem drum und dran. Aber nee, die haben auf stur gestellt, haben gesagt, nee, das wäre auf den Bildern erkennbar, dass die Toilette im Schlafzimmer ist. Und ja, wenn man ganz, ganz genau hinsieht, sieht man noch so einen halben Bettpfosten auf dem Bild von der Toilette. Also wirklich super, super dreist. Aber gut, wir haben nichts bekommen. Wir sind haben dann gleich nachts ein Hotel gebucht für den nächsten Tag und sind dann weg und haben aber das Airbnb nicht erstattet gekriegt. Ganz bitter.
Das heißt, ab jetzt nie wieder bei Airbnb buchen und alle Leute auf Social Media aufrufen, Airbnb zu shamen ab jetzt.
Ja, also ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und Arno meinte zu mir, du hättest einfach irgendwas dort super dreckig machen sollen oder so und das dann einfach fotografieren und sagen, es war so, als du gekommen bist und dann wären die kulant oder so. Aber wenn es dann halt um solche Dinge geht, dann halt nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ein guter Trick, den werde ich mal merken.
Ich halte mich aber grundsätzlich jetzt zurück, was so, also ja, mit Airbnb, es ist immer so ein bisschen Glücksspiel dort, finde ich. Also ich bin ja eigentlich schon Fan davon, aber mittlerweile werden die Immobilien dort immer weniger Charakter, also haben immer weniger Charakter. Die werden irgendwie nur eingerichtet, um das zu vermieten. Ja. Und dann kannst du halt eigentlich auch direkt ins Hotel, weil das ist ja der Zweck von dem Ding.
Du kannst dir ja heutzutage auch ein Coaching buchen, wie du lernst, wie du normale Wohnungen anmietest und die bei Airbnb dann wieder weitervermietest, was, glaube ich, nicht erlaubt ist in Deutschland, aber who cares?
Es kommt drauf an, wo. Ich habe damit übrigens teilweise mein Studium finanziert mit Airbnb.
Tatsächlich.
Von meiner Wohnung in Paris, ja. Ganz andere Geschichte, das hat dem Vermieter gar nicht gefallen übrigens, aber so für 100 € pro Nacht. Wir waren 2 Wochen in Marokko unterwegs gewesen mit meiner Frau damals waren wir noch nicht verheiratet und haben diese Reise quasi finanziert, dadurch, dass ich meine Wohnung in Paris vermietet habe für 100 Euro pro Nacht und wir haben keine 100 Euro pro Tag und Nacht ausgegeben in Marokko. Das war also ein typischer Geo-Arbitrage. Ja.
Geo-Arbitrage-Fonds. Ich glaube, wir sind da an was Heißem dran.
Ja, aber ja, diese Coachings habe ich auch schon gesehen. Das ist schon ziemlich geil. Das sind dann so Leute, die haben mal zwei Wohnungen auf Airbnb vermietet und haben gesagt, boah, schon ziemlich aufwendig, immer dieses Putzen und die Bettwäsche wechseln und so. Lass einfach ein Coaching draus machen. Beste. Naja, gut. Kommen wir mal zu unseren Finanzthemen langsam. Ah, nee, stimmt. Du hast noch eine Frage von einer gewissen Lisa O., die mit aufgekommen ist.
Wobei, ich finde Lisa O. immer so offensichtlich. Lass uns lieber L. Osada sagen. Das ist eigentlich viel besser. Ja.
Aktienkram.
Thomas, Aktienkram würde gerne wissen, welche Religion du hast. Ich finde das eine sehr heiße Frage und ich würde mich niemals trauen, so eine Frage zu stellen, aber magst du diese Frage beantworten?
Ich weiß nicht, woher diese Frage kommt.
Also, ich weiß auch nicht, was der gedacht. Ich habe sie in Großbuchstaben im WhatsApp bekommen. Welche Religion hat Thomas?
Okay, gut. Ich habe tatsächlich keine Religion. Meine Eltern haben mich, also mein Vater ist Protestant, meine Mutter ist Katholikin und sie haben sich gesagt, fuck it, der Junge soll selbst entscheiden, worunter ich sehr gelitten habe während meiner Schulzeit, weil die Katholiken haben ja
Kommunion und Firmung.
Kommunion, genau, und Konfirmation. Und Konfirmation sind ja die Protestanten. Und ich habe an beiden Events nichts gekriegt und habe meine Eltern dafür gehasst. Aber ja, heutzutage, ich habe mich bis heute nicht entschieden, was ich sein möchte. Von daher ohne Religion, auch nicht in der Kirche und zahle auch keine Kirchensteuer.
Aber das passt ja zu deinem laizistischen französischen Hintergrund irgendwo.
Genau, so sieht's aus, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo diese Frage herkommt, aber gut.
Ich weiß auch nicht.
Das
jetzt haben wir jetzt zumindest mal aus der Welt geschafft, genau.
Genau, kann diese Frage schon nicht mehr aufkommen. Ja. Es kamen unten auch noch jede Menge andere Fragen, die auch auf persönliche Fragen hingezielt sind. Aber dazu kommen wir später, sonst schalten nämlich alle finanzinteressierten Menschen jetzt langsam ab. Vielleicht noch eine Karrierefrage, machen wir vorher noch. Normalerweise kommen die immer weiter hin, aber die habe ich im Stream gekriegt gestern und habe gesagt, komm, die copy-paste ich jetzt einfach mal rüber ins Mastersheet, um sie Holger zu stellen. Hi Thomas, also in diesem Fall hi Holger, kann man mit einem sehr guten Wirtschaftsingenieur-Master an einer Nicht-Target-Uni ins Quant-Trading? Nicht-Target-Uni heißt also eine Standard-Uni, sagen wir es mal so, und Quant-Trading ist, würde ich mal sagen, Trading, aber mitrechnen.
mit programmieren. also ich habe die Frage, Alex, als Wirtschaftsinformatik-Master gelesen.
Was habe ich gesagt?
Du hast Ingenieur gesagt, aber ich meine...
Ah, nee, Wirtschaftsmaster. Sorry. Informatiker, ja, so, sorry.
Also ich glaube, in dem Bereich ist natürlich schon irgendwie wichtig, dass man entsprechenden Programmierhintergrund hat. Wirtschaftsinformatik, glaube ich, gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen. Also das kann sein, dass es sehr wirtschaftslastig ist, dass du eigentlich gar nicht programmierst. Also zumindest kenne ich einen Master, bei dem das der Fall ist. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wenn du im Master oder nebenbei entsprechende Programmierkenntnisse gewonnen hast, dann, ich glaube, es schielt eher ja ein bisschen auf diese Non-Target-Uni. Und dazu kann ich echt nur wieder betonen, dass das eigentlich wirklich völlig egal ist. Also es kommt vielmehr auf Noten, persönliche Kenntnisse und Praktika an. Und ob du dann an einer Target-Uni wie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen studiert hast oder auf irgendeiner Wald- und Wiesenhochschule wie die WHU oder die EBS, ist dann auch schon egal.
Und ein Faktor hast du natürlich vergessen, Papas Golfclub-Freunde.
Papas Golfclub-Freunde, warum sind die wichtig?
Weiß nicht. Ich habe gehört, das soll helfen, gewisse Praktika zu bekommen. Nein, das war jetzt eine Anspielung auf die ganzen Meme-Kanäle, die es auf Instagram gibt.
Also es war tatsächlich bei Goldman früher so, dass, also in meiner Zeit noch, dass ich Lebensläufe teilweise direkt annehmen konnte, wenn mich jemand auf einer Messe angesprochen hat und so weiter. Mhm. Und ich konnte dann entscheiden, einladen oder nicht. Dann gab es aber Vorfälle in China, glaube insbesondere Hongkong, wo dann plötzlich die Söhne von irgendwelchen reichen Menschen plötzlich lauter Praktika bei der Bank bekommen haben. Und heutzutage geht es eigentlich nicht mehr, dass du den CV einfach so annimmst, meinem Verständnis nach, sondern es muss immer durch die HR-Abteilung laufen, muss dann durch so ein ganzes floorweites Voting gehen. Also es ist nicht mehr so leicht. Deswegen weiß ich nicht, klar bringt es ja wahrscheinlich schon irgendwie was, wenn du Beziehungen hast, aber Es ist jetzt nicht so, dass du dann, wenn du es nicht hast, dann zur Deutschen Bank gehen musst oder so.
Also angenommen, Bill Eggmans Sohn, ich weiß nicht, ob er einen Sohn hat, ist nicht so gut in der Schule, aber würde doch liebend gerne bei Goldman mal ein Praktikum machen. Meinst du, das klappt oder nicht? Um es so auf die Spitze zu treiben. Nein, also ich will da gar nicht, es klingt jetzt ein bisschen gehässig, was ich sage, aber es war ehrlich gesagt nur als Scherz angedacht. Aber klar, sicherlich kann das hilfreich sein. Auf der anderen Seite kannst du auch immer nur mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn du halt an der Non-Target-Uni bist, und dann wird es zig Beispiele geben von Leuten, die diese Position gekriegt haben. Du willst, was übrigens immer hilfreich ist, ist mit Leuten sprechen. Das hast du schon gesagt, also auf Messen gehen.
Ja.
Selbst wenn du dort den CV nicht unterjubeln kannst, dass er quasi einen Fast-Track dort bekommt, sprichst du mit den Leuten und lernst schon mal das Vokabular, lernst mal die Ausdrucksweise, wie die denken und so weiter. Und das ist, glaube ich, in Bewerbungsgesprächen sehr, sehr hilfreich, weil wenn du wie ein Consultant sprichst, wirst du nicht ins Banking kommen, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ja.
Wie spricht denn ein Consultant?
Ich weiß nicht, aber übrigens, lustiges Erlebnis in Marktgeflüster, ja? Darf ich immer mehr so ein bisschen out of the box Dinge erzählen. Ich bin ja vorgestern hier zurück nach Paris geflogen und ich habe ja schon, weiß nicht, ob ich doch mal habe gesagt, meine Frau hat Geburtstag gehabt und habe ich gesagt, komm, dann bringe ich mal Flughafen ein bisschen Zeit gehabt und so habe ich gesagt, komm, ich bringe mal eine Flasche Champagner mit, ne? Und dann habe ich dort in dem Regal gestanden, gerade vor dem Champagnerregal. Und just in dem Moment kommt jemand auf mich zu und sagt so, hey, du bist doch Thomas von Finanzfluss und so weiter. Und reicht dir so die Hand. Und ich so, scheiße, das kommt jetzt so richtig dekadent. Ich habe am Flughafen noch nie eine Champagnerflasche gekauft. Aber in dem Moment, wo ich es tue, ja, werde ich direkt angesprochen, hey, du bist doch Thomas von Finanzfluss. Grüße gehen übrigens raus an den Herrn M., der auch bei BCG arbeitet. Deswegen
deswegen ja, auch am Flughafen.
Deswegen mag man mir meine gehässigen Sprüche gegen Consultants nicht so böse nehmen. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen alt gefühlt, weil er meinte so, ja, er hat voll viel gelernt so über Finanzen und so bei uns und es hat ihn auch voll gepusht, in diesen Sektor zu gehen, wo ich dachte, krass, jetzt habe ich schon für BCG rekrutiert. Mich wollten die damals nicht haben. Ich glaube, ich habe mal für ein Sommerpraktikum oder so dort beworben, wenn ich mich nicht irre.
Echt?
Ich glaube, ich habe mich überall beworben damals.
Thomas, wir haben, glaube ich, zwei Sachen gemeinsam. Erster Punkt, Ich bin auch von der Beratung rejected worden, deswegen bin ich nur zu Goldman am Ende gegangen. Und der zweite Punkt, den finde ich jetzt fast noch krasser, dass ich traue mich fast gar nicht fragen. Also alle Zuhörer, das ist nicht abgesprochen jetzt. Wann hat deine Frau Geburtstag?
Ja, heute. Gestern, sorry, am 30.
Ah, okay. Meine Frau hat am 29.
Ja, siehst du? Jetzt, am 29. habe ich aber die Flasche gekauft.
Jetzt dachte ich echt, die hätten am gleichen Tag noch Geburtstag gehabt. Dann hätte ich jetzt wirklich Angst bekommen.
Verrückt. Stell dir mal vor, nachher kommt noch raus, dass dieselbe Frau ist.
Oder Zwillinge, die irgendwie nach der Geburt getrennt worden sind.
Genau. Das ist ja auch verrückt. Ja. Als gäbe es nicht genug Zwillinge in deinem Leben.
Genau, richtig.
Die Wochenhighlights.
So, dann kommen wir jetzt endlich zum Finance-Zeug. Genug Vorgeplänke. Möchtest du mit dem Marktzeug anfangen oder möchtest du mit diesem Thema hier anfangen?
Ich glaube, wir fangen mit diesem Thema an, weil das Marktzeug dreht sich ja vor allem auch um die Inflationszahlen. Die, glaube ich, kommen erst in 5 Minuten.
Okay, gut. Dann sprechen wir dieses Thema an, wo niemand weiß, was es ist, weil ich es nur in unserem gemeinsamen Doc gehighlightet habe. Und zwar habe ich mal wieder was nicht mitbekommen, was es für neue Revolutionen am Finanzmarkt gibt. Wurde aber natürlich von der Community darauf aufmerksam gemacht und gestern im Stream voll gespammt zur Meinung zur Goldman Sachs Anleihe bei Scalable Capital. Der Neobroker hat eine Anleihe herausgebracht. Die haben ja Anleihen jetzt in den Vordergrund gestellt, momentan sind ja Anleihen wieder en vogue, weil gestiegene Zinsen gibt wieder was dafür und viele sehen das jetzt als Einstiegsgelegenheit. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die Anleihen ETFs in den Vordergrund gestellt haben. Aber tatsächlich bekommst du dort auch eine echte Anleihe, in die du investieren kannst, also kein Anleihen-ETF, herausgegeben von Goldman zu 3,1% Coupon über, ich glaube, 3 Jahre.
Ja.
Also, Holger, deine Einschätzung dazu.
Leg los.
Du hast ja solche Dinge immer gebaut. Und bei Goldman hat man natürlich immer das Gefühl, als Privatanleger bin ich dort wohl aufgehoben.
Ja, absolut. Also da kann ich ja die Angst schon mal nehmen. Nee, ich fand das mega spannend, als du mir das geschickt hast, weil ich an mir ist es, glaube ich, komplett vorbeigegangen. Kann sein, vielleicht hast du es irgendwo mal überflogen, aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, sondern ich hatte selber ja mit ein paar Neobrokern noch gesprochen vor ein paar Wochen, warum die keine Anleihen eigentlich anbieten, weil es mich auch interessiert hat.
Hier auch nochmal der Hinweis, das wäre richtig geil. Ich habe auch schon mit ein paar gesprochen gesagt, macht endlich Anleihen.
Ich glaube, das Problem ist, die sind zu komplex. Also du kannst nicht anhand des Namens der Anleihe sofort erkennen, was du eigentlich kriegst. Dann werden die
AT1.
AT1, genau. Und selbst wenn es AT1 heißt, weißt du am Ende nicht, was du kriegst. Vielleicht hast du Schweizer, die auf Null gehen. Und das andere Spannende ist, viele Anleihen werden clean gehandelt. Das heißt, zu dem Preis, den du siehst, kommen am Ende noch die sogenannten Stückzinsen on top drauf. Mhm. Was die ist alles kein Problem, aber es macht es halt sehr undurchsichtig für jemanden, der sich nicht mit auskennt. Und deswegen finde ich das cool, was Scalable da jetzt gemacht hat, weil das Produkt, was du da mir gezeigt hast, ist ja eigentlich gar keine richtige Anleihe, sondern ist eigentlich ein strukturiertes Produkt, das ist ein Zertifikat.
Mhm. Ja. Es ist aber verrückt, ne? Weil wenn du in das Termsheet reinschaust, steht da auch fett Anleihe, also überall steht Anleihe, ja. Aber schlussendlich, man muss wirklich unter die Motorhaube gucken, um festzustellen, dass es eigentlich ein Zertifikat ist, ne?
Genau, was ja per se nicht schlimm ist, ein Zertifikat ist ja eigentlich auch nur eine Inhaberschuldverschreibung, also hat Anleihecharakter oder ist irgendwo auch eine Anleihe, aber es ist jetzt nicht das, was man als klassische Unternehmensanleihe versteht, sondern es ist quasi erstmal per se nicht ausgegeben worden, um wirklich Geld einzusammeln, sondern es ist ausgegeben worden, damit halt Privatkunden was kaufen können. Klar, sammelt man auch gerne ein bisschen Geld ein, aber man verdient eher an der Fee sozusagen, an der implizit eingepreisten Marge bei diesen Dingern.
Und die haben wir mal versucht rauszufinden, ja, wo die ist, ne?
Genau. Wir hatten,
beziehungsweise du hattest ja auch. Die Rubrik Marktgeflüster investigativ.
Marktgeflüster investigativ.
Von den Machern von Copytrader Hobbs genommen.
Genau. Heute Goldman Sachs, eine Bank regiert die Welt. Ich glaube, so heißt wirklich so ein Film. Genau. Was mich interessiert hätte, also die Anleihe ist ja wirklich simpel aufgebaut. Die geht 3 Jahre lang. Du kriegst jedes Jahr 3,1% Zinsen. Die Daycount Convention ist extra 30-360 ist da. Das heißt, es gibt wirklich 31 Euro, wenn du 1.000 Euro investierst. Also normalerweise.
Also die Zinsverrechnung.
Genau. Wenn es eine andere Zinsverrechnung ist, kommt da eine andere Zahl raus und das versteht schon wieder keiner. Das haben sie, glaube ich, extra so gebastelt, dass es wirklich sehr, sehr leicht nachzuvollziehen ist. Und die sind Euro, also du hast kein Wechselkursrisiko, wie du bei einer klassischen Unternehmensanleihe, zumindest den meisten wahrscheinlich, hättest, wenn bei einer US-Bank. Aber das Interessante ist, und das habe ich dann gestern gleich gemacht, als du mir das geschickt hast, ich muss gleich rausfinden, wie viel Marge hat der Goldmann eingepreist, weil ich habe ja diese Dinger selber gemacht, ich habe so ein Gefühl dafür, was da normalerweise reingeht. Und das kannst du aber einfach nachrechnen. Und zwar kann man sich ja einfach mal angucken, was so eine echte Unternehmensanleihe von Goldmann die noch 3 Jahre läuft, was die in etwa rentiert. Und da habe ich ein paar rausgesucht, die auch 3 Jahre noch laufen. Und da kommst du so ungefähr auf 5%. Also Goldmann jetzt 3 Jahre geliehen, 5%. Jetzt unsere hier, die macht
bloß 5%, wo man merkt, Yield, ne? Also, nicht 5% Zinsen, sondern wenn du die Zinsen nimmst und den aktuellen Kursabschlag, der drauf
ist. Genau, dann kommst du ungefähr auf 5% Rendite, in US-Dollar aber. Und jetzt ist das hier eine Euro-Anleihe. Das heißt, wenn wir das umrechnen wollen, müssen wir noch Wechselkurs-Hedging betreiben. Und die Hedging-Kosten kann man so ganz grob annähern, indem du dir einfach auf 3 Jahre eine US-Staatsanleihe anguckst und eine Euro-Staatsanleihe, zum Beispiel die deutsche, und die Zinsdifferenz nimmst. Das ist so in etwa das, was es dich kostet, auf 3 Jahre dann den Wechselkurs abzusichern. Und da kommst du halt ungefähr auf so 1,3, 1,4. Das heißt, wenn du die 5% von der Goldmann-Anleihe in Dollar nimmst, von der echten Anleihe, die Absicherungskosten abziehst, dann kommst du, sind wir mal nett, sagen wir mal, es hat 1,4 gekostet, dann kommst du auf 3,6% Zins pro Jahr in Euro. Ja, und die hier liefert 3,1. Das heißt, jedes Jahr schnäppert sich Goldmann 50 Basispunkte rein und auf 3 Jahre Laufzeit sind dann da vielleicht, wenn man jetzt grob so rechnet, so 1,5% für Goldmann eingepreist.
Ah ja, okay, verstehe. Wunderbar. Ich konnte dir 1A folgen. Nicht schlecht. Ist das jetzt viel oder wenig? Also bei einem ETF, der 0,5 kostet, also diese 50 Basispunkte, der wäre ja schon, kommt drauf an, wenn es ein Welt-ETF ist, wäre es teuer. Wenn es ein Sektor-ETF ist, ist es schon völlig in Ordnung.
Ich glaube, das musst du jetzt selber für dich entscheiden, aber ETF, der muss ja immer umschichten, der hat ja Aufsatzkosten, so eine Anleihe, die musst du einmal aufsetzen, das kostet dich ein paar tausend Euro, die Listen zu lasten, Wertpapierprospekt und so weiter. Ich würde sagen, das ist so ungefähr wahrscheinlich im Rahmen, was du auf diese Produkte einpreist. vielleicht, wenn man auch noch im Kopf behalten muss, dass wahrscheinlich Goldman die 1,5% nicht komplett einsteckt, sondern Scalable auch noch was davon abbekommt. Zumindest der Prospekt erlaubt bis zu 1,3% als Vertriebsprovision zu bezahlen. Das ist so eine Obergrenze, die man immer reinschreibt. Das sind wahrscheinlich keine 1,3, aber vielleicht kriegt Scalable 1 und Goldman 50 oder 75 oder irgendwas in der Art.
Von den insgesamt, also auf die 3 Jahre laufenden, circa 3%.
Genau.
1,5%.
Genau.
Okay, spannend. Ich habe eine andere Anleihe noch gefunden, haben wir auch im Vorgespräch kurz gesprochen, ebenfalls von Goldman in Euro nominiert. Hast du also nicht dieses Wechselkursrisiko, was du mit draufpacken musst. Und die hat derzeit eine Verzinsung, also eine Yield von 3,6%, also sogar 3,646, also fast schon sogar runden auf 3,7. Und damit kommst du genau ziemlich in die Größenordnung von dem, was du vorgerechnet hast. Der Unterschied ist, dass es eine Floating-Anleihe ist, das heißt, der Zins bewegt sich. Also normalerweise bewegt sich ja bei der Anleihe der Kurs und der Zins ist festgeschrieben, der Couponzins wohlbemerkt. Und genau, dadurch, dass ein Floater ist, dreht sich das ganz grob gesprochen um. Das heißt, der Kurs bleibt relativ flat bei 100, was auch hier der Fall ist, also außer die Geldbriefspanne, der Spread. Und die Zinsen bewegen sich. Das heißt, du bist dann also bei einer Verzinsung von 3,6, 3,7. Also kommst ganz gut darauf hin. Das heißt, um die Frage jetzt zu beantworten, lohnt sich das Ganze oder nicht? Also am Markt wird das ganze Produkt fair bepreist mit 3,6 ungefähr. Ihr bekommt es dort relativ einfach über ein Zertifikat per Sparplan oder Direktinvestment per 2x Swipen oder wie auch immer. Könnt ihr dieses Produkt einfach kaufen und wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, wenn ihr bei einem anderen Broker seid, könnt ihr natürlich auch die von uns genannten Goldman-Anleihen direkt kaufen. Die werden wir jetzt mal bewusst nicht in den Shownotes verlinken, weil wir hier nicht keine Anlageberatung betreiben wollen, sondern die müsst ihr euch dann selbst raussuchen. So viel Google-Arbeit müsst ihr dann schon tätigen, wenn ihr das Produkt haben wollt. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, ob das Ganze ein fairer Deal ist oder nicht. Es ist halt einfach ganz normaler Marktkondition mit ungefähr 0,5% Kosten beziehungsweise Abschlag oder wie auch immer man das sehen möchte.
Wobei das jetzt wirklich eine sehr grobe Approximation ist. Es kann sogar sein, dass es mehr ist, wenn das Goldman interne Funding-Team den sogar noch mehr bezahlt, für wenn sie das Geld für diese Anleihe anschleppen. Das kann sein. Aber so ungefähr wird es hinkommen und die Zahl ist jetzt auch nicht so absurd aus, sag ich mal, Erfahrungswerten. Ich möchte aber bei der Gelegenheit auch nochmal alle aufrufen, wenn ihr überlegt, ob ihr so eine Anleihe kauft oder nicht, denkt bitte auch dran, nicht nur an euch selbst, sondern denkt bitte auch an die armen Leute von Goldman, die schließlich auch was verdienen müssen. Der Stand auf der Invest war sehr klein, das tat mir sehr leid. Und mir wird's gefallen, wenn Goldman auch wie die HSBC oder JP Morgan einen größeren Stand hätte. Dementsprechend denkt einfach mal nicht nur an euch selbst, sondern vielleicht auch an andere Leute.
Ja, und an der Stelle muss man natürlich fairerweise auch noch hinweisen, dass ihr auch einfach ein Depot bei Just Trade eröffnen könnt, unserem lieben Partner. Dort gibt es dieses spezielle Produkt jetzt nicht, weil die Goldman quasi nicht angeschlossen haben, aber rein theoretisch können die auch jegliche Art von solchen Zertifikaten ins Leben rufen mit ihren Partnern. Und ich bin mir relativ sicher, dass sowas in Zukunft auch im Trading- oder im Neo-Broker-Bereich ziemlich viel kommen wird. Also Zinsprodukte ist derzeit en vogue und an der Stelle nochmal ein ganz sneakiger eigener Werbeblock. Ich habe nämlich am Wochenende mich damit amüsiert, Tagesgeldkonditionen zu recherchieren mit Arno. Wir haben Tagesgeldvergleich angefangen, ready zu machen. Und in dem Zug war ich auch in dem Thema gut drin. Du hast auch eine Alternative rausgesucht. Also ihr müsst nicht mal Anleihen kaufen. Anleihen könnt ihr, also ja, ihr müsst nicht unbedingt Anleihen kaufen, sondern ihr könnt euer Geld theoretisch auch einfach auf ein 36-monatiges Festgeld packen. Also die Laufzeit dieser Anleihe sind ja 36 Monate.
Ja.
Und das könnt ihr ja einfach per Festgeld dienen. Du hast hier was eingepastet von der PBB Bank.
Die Pfandbriefbank. Also ich habe auch diese gesehen, die du jetzt gleich vielleicht nochmal vorliest, aber ich dachte mal so, wir wollen nur bei seriösen Banken anlegen und deswegen habe ich da die PBB rausgenommen, wo man zumindest weiß, wo die steht. Aber du hast noch ein paar andere gefunden, oder die sogar noch besser sind.
Also bei der PBB gibt es 3,25, also 3,25% auf 3 Jahre. Und dann, ja, ich bin einfach mal in so einen Vergleich reingegangen. Also bei der Arealbank gibt es 3,5, bei der Banque BCP, ist eine französische, kenne ich jetzt persönlich nicht, 3,4 und so weiter. Also es gibt da United 3,35 und Grenke, hast du eben gewitzelt, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber 3,4%. Also
da gibt es einen Short-Report gegen die.
Genau, ah stimmt, das war's. Short Report. Ja. Gut, aber das Festgeld ja nicht geschortet werden kann, ist ja alles safe. Ja. Nein, Spaß. Vielleicht hier auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ihr solltet niemals mehr als 100.000 Euro auf solche Tages- oder Festgelder packen, denn sonst geht ihr komplett unnötige Risiken ein. Wir haben es ja jetzt erst mitbekommen mit Silicon Valley Bank und Co. Die Kohle wäre weg gewesen, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre. Darauf hätte ich gar keinen Bock, mich zu verlassen. Zumindest nicht bei so niedrigen Zinsen, weil in dem aktuellen Inflationsumfeld, wozu wir ja gleich kommen, ist das ja immer noch real negativ verzinst. Und dafür würde ich kein Risiko eingehen und auf irgendwelche windigen Banken gehen und so. Und was ich auch ganz wichtig finde, worauf man mal gucken kann, ist mir jetzt beim Vergleich aufgefallen, dass es sehr viele Tages- und Festgeldangebote gibt, die nicht automatisch die Kapitalertragssteuer abführen. Also für all diejenigen, die keine Steuererklärung von euch machen, weil ihr sie nicht machen müsst, solltet ihr auf sowas auf jeden Fall verzichten. Ihr könnt dort auch keinen Freistellungsauftrag hinterlegen. Und wenn ihr sie, wenn ihr trotzdem die Steuererklärung macht, müsst ihr natürlich sehr, sehr aufpassen, es dort auch anzugeben. Ne? Ansonsten habt ihr Steuerhinterziehung betrieben. Uli Hoeneß, genau. Und das für ein Tagesgeld, das ist nicht sehr rühmlich.
Wobei das auch schon geil wäre, wenn du in den Knast gehst, weil du auf dem Tagesgeld die Steuern hinterzogen hast. Also genau. Ich fände es eine gute Story.
Genau, genau. Ja, so viel zu dem Thema. Also Zinsen to the moon. Derzeit kommen wieder alle Tages- und Festgeldhopper aus ihren Nischen. Ihr müsst nicht unbedingt dafür in eine Anleihe gehen. Könnt euch aber auf dem Anleihemarkt tatsächlich gerne mal umschauen, was da los ist. So, 5 Minuten sind rum.
Marktzeug.
Was sagt der Markt?
Der Markt, was heute gekommen ist, die ist sogenannte PCE. Das steht für Personal Consumption Expenditures. Das ist unter anderem eine Konsumentenpreisinflationszahl, nämlich die, auf die die FED am liebsten guckt. Da aber der offizielle CPI, Consumer Price Index, also die wahrscheinlich bekanntere Inflationszahl schon war, reagiert der Markt meist nicht so mega drauf. Was haben wir bekommen? In der Headline Monat auf Monat gerechnet, also im Vergleich zum Vormonat 0,3% höhere Preise, das was erwartet worden ist.
Plus gestiegen in den USA, krass.
Ja, aber das war erwartet worden. Also 0,3 okay. ist erwartet worden. Auf Jahresbasis sind es noch 5,0 und da wurden sogar bloß 5,1 erwartet. Also es ist so eine Rundungsgeschichte, der Unterschied hier. Und Kerninflation, das ist wahrscheinlich das Spannendere, ist 0,4 Zuwachs im Monatsvergleich erwartet worden. Es war aber tatsächlich nur 0,3. Also die Kerninflation hat sich etwas schneller verlangsamt, als wir das erwartet haben. Der Markt hat auch so minimalst positiv reagiert und ist 10 Punkte hochgesprungen.
Lambo. Sekunde, was meinst du mit verlangsamt? Also es ist ja trotzdem, die Preise sind ja trotzdem gestiegen, ne? Also zwar weniger stark als erwartet, aber.
Genau, aber das war's. Also weniger stark als erwartet. Wir haben
okay,
erwartet,
weil du gesagt hast, die Verlangsamung. Ach so, okay, die genau. Verlangsamung des Wachstums. Okay, verstehe.
Genau, die Verlangsamung des Wachstums.
Aber in Europa und Deutschland sind die Inflationszahlen gesunken, ne?
Slightly. Also die kamen ja heute Morgen, glaube ich, kam Europa, oder? Und gestern oder vorgestern, ich weiß schon gar nicht mehr, kam Deutschland, Spanien und noch was anderes. Mhm. Da ist die Headline, glaube ich, gesunken, oder? Und aber die Kerninflation dürfte weiter gestiegen sein.
Echt? Und okay, das hab ich mir mal wieder nicht im Detail angeschaut.
Ich hatte heute Morgen extra noch einen Chart gesehen, dachte aber, wir sprechen jetzt nur über die USA. Dass die Headline fällt, ist nicht so unerwartet, weil Energiepreise sind halt to the moon und Energiepreise sind jetzt wieder richtig runtergekommen. Und dann hilft uns natürlich in der Headline-Inflation, also wo Energie mit eingeht, dann reißen die stark fallenden Energiepreise die Inflation in der Überschrift runter. Aber wenn du im Kern Essen und Energie rausrechnest, dann hat das halt da den Effekt nicht.
So, dann frage ich jetzt mal, wo ist meine Preissenkung, liebe Vattenfall?
Ruf da mal an und sag, ich habe mir hier den Gaspreis angeschaut. Das kann ja nicht sein, ihr Betrüger.
Ja, genau. Ja, spannendes Thema. Also Ich musste von unserem Lieben, wir haben ja in der letzten Folge schon mal unseren freudschen Versprecher bezüglich unserem Freund Aktien mit Kopf gehabt. Und der hat auch ein erneutes Wutvideo hochgeladen, was ich eben lustigerweise mal reingeguckt habe. Und er regt sich darüber auf, wie teuer seine Mascarpone geworden ist. Das heißt, ich frage mich jetzt, wo Mascarpone-Index, nachdem es ja jetzt einen Zentralbanker gibt, der auf die Lasagne guckt, bin ich sehr froh, dass es einen Finanz-YouTuber gibt, der auf die Mascarpone schaut. Und würde jetzt mal gerne von dir wissen, auf welches Produkt hast du ein besonderes Augenmerk? Nur um sicherzugehen, dass wirklich jeder sich ein Produkt raussucht und wir dann immer da ein ganz detailliertes Tracking haben.
Windeln, Thomas. Windeln.
Windeln.
Das ist das, was mich am meisten trifft, wenn die Preise da hochgehen.
Aber die hortest du doch, hast du in der letzten Folge gesagt.
Genau,
aber irgendwann. Geht der Bunker bald aus?
Der Bunker geht aus.
Ja. Dein Prepper-Windel-Bunker.
Und die Frage ist, wann hedge ich mich? Also ich will ja jetzt nicht warten, bis es ausläuft, um dann die Windeln refinanzieren zu müssen, sondern ich versuche natürlich jetzt einen günstigen Moment zu erwischen, um den nächsten Batzen einzukaufen.
Ja, aber kannst du deine, ab wann brauchen Kinder keine Windeln mehr? So im Großen und Ganzen? Wie lange ist man dem Risiko ausgesetzt? Was ist die Laufzeit von deinem Exposure? Das weißt du nicht.
Keine Ahnung. Wieso echt weißt nicht? Du das nicht? Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nee, ich dachte, als Eltern weiß man solche Dinge, nee, was weiß, Kinder essen dürfen, was nicht.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich weiß, was sie essen dürfen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, bis wann die noch Windeln brauchen, Kinder.
Sehr aber da haben doch Eltern immer so Panik von. Also wir haben Freunde, die ein Kind haben, was ein bisschen spät angefangen hat zu laufen, und die sind dann direkt super panisch, so nach dem Motto, oh mein Gott, das Kind ist verspätet und so weiter. Ich dachte, Eltern haben da immer so eine ganz klare Benchmark, dann muss das Kind das können, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe die einzige Benchmark, dass die Kinder mich schlagen müssen. Ich bin bei meinem ersten Geburtstag ein paar Schritte gegangen. Die Kinder hatten jetzt Geburtstag, sind aber schon vor, glaube ich, so 4 Wochen die ersten Schritte gegangen. Also sie sind auf jeden Fall besser als ich.
Sehr gut. Also perfekte akademische Karriere inside.
Bessere akademische Karriere. Die sollen was Richtiges lernen und studieren, nicht das Finanzzeug.
Okay, sehr gut. Über Kinder, also auch zum Thema stolze Papas, unser lieber Richie, den wir schon häufiger im Kontext von Bison erwähnt haben, hat da jetzt eine Story hochgeladen, wo sein Sohn ihm Bison buchstabiert. Ich glaube, der ist jetzt 2 oder so. Also zu 2 Jahren müssen deine Kids Marktgeflüster buchstabieren können. Mit Umlaut.
Challenge accepted. Dann werde ich das ab jetzt anfangen zu üben. Und ich habe jetzt gerade zu diesem Spaß gesagt, die sollen was Richtiges studieren, nicht Mathematik und Finanzen. Nicht, dass das jemand zu ernst nimmt. Also ich habe für die Kinder keine Vision, was sie. Er kann sie so rüberkommen, wie so ein Helikoptervater. Die müssen auf jeden Fall studieren. Ja, ohne Scheiß. Also eigentlich muss mindestens einer von den beiden so ein Handwerker werden, weil ich habe da so
viele Probleme. Heizungsbauer. Wärmepumpen einbauen.
Genau.
Das ist die Zukunft. Vielleicht kommen sie dann einen Ticken zu spät, dann ist ja schon alles verwärmepumpt. Gut, alles klar. Weiter geht's.
Was haben wir noch?
Ich habe nur Spaß halber, weil im Stream drüber gesprochen wird, hatte ich die Vonovia, weil der Chat ohne Ende über Vonovia gesprochen hat und wir schon lange nicht mehr über Immobilienaktiengesellschaften gesprochen haben. Die sind ja schon fast langweilig geworden. Mit den steigenden Zinsen haben die ja richtig auf den Deckel gekriegt. Und der Trend hat sich auch scheinbar nicht wirklich umgekehrt. Also, okay, gut, der Tiefpunkt der Vonovia war erreicht worden, aber wirklich hochgegangen ist es auch nicht mehr. Da habe ich mal gegoogelt, warum die da so viel drüber diskutiert haben. Und alles, was ich gefunden habe, war, dass es dort Investigations wegen Bribery gab. Also, wie nennt man das in Deutsch? Bestechungen. Diese News ist aber schon ein bisschen älter und dürfte sich auf den Aktienkurs gar nicht so groß ausgewirkt haben. Hast du da weitergehende Infos, wie es derzeit dem Immobilienaktienmarkt geht, in den du ja auch gar nicht vor so langer Zeit noch investiert warst?
Ja, Gott sei Dank habe ich ja dann meine Fonds gekauft, aus Zeitgründen. Hat sich zumindest hier als richtig erwiesen. Nee, ich habe jetzt Vonovia im Speziellen nicht angeguckt die letzte Zeit, aber halt generell den Immobiliensektor. Die sind halt am Arsch im Sinne von höhere Zinsen, höhere Refinanzierungskosten. Und was halt kommen wird wahrscheinlich, ist, dass die ihre Immobilien deutlich runtermarken müssen, weil die teilweise noch mit Zinsannahmen.
Ist immer noch nicht passiert.
Teilweise, glaube ich schon, aber die Zinsannahmen, wenn ich das richtig gesehen habe, sind immer noch die aus dem letzten Jahr. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, wo
die Wertannahmen meinst du? Oder die
Abzinsungsfaktor.
Ah, okay.
Also es machen auch viele Unternehmen aus dem Private Credit und Private Equity Space noch, die arbeiten immer noch mit den alten Zinsannahmen und rechtfertigen das halt, indem sie sagen, ja, damals haben wir ja schon mit eingepreist, dass es in Zukunft höhere Zinsen gibt. Die Hörer und Hörerinnen hören mich jetzt nicht, wie ich mein Auge komisch ziehe. Also sie versuchen das halt verzweifelt zu vermeiden, in der Hoffnung, dass Zinsen da wieder fallen, und dann kann man sagen, boah, sind jetzt wieder gefallen, passt ja. Ich glaube, das ist so die generelle Angst davor.
Was wir in der Bank einfach gemacht haben, wenn die Zinsen uns nicht gepasst haben, wir haben einfach verschiedene Averages gerechnet auf verschiedene Laufzeiten, und da, wo uns der Zins am sinnvollsten vorkam, den Average haben wir dann genommen.
Ja, das hört sich vernünftig an. Financial Engineering at its best. Genau. Aber weißt du, was ich heute Morgen noch gelesen habe, ist aber schon irgendwie 2 Tage alt. Die IG Bau, das ist die Industriegewerkschaft, und jetzt Bau steht für, ich glaube, Bauen, Agrar und Umwelt oder so, bin mir nicht ganz sicher, hat jetzt auch offiziell die Politik aufgefordert, doch bitte Vonovia-Aktien zu kaufen, weil die doch so günstig sind jetzt. Chancen auf dem Börsenparkett nutzen, sagt der Flyer.
Aber wer ist denn IG Bau?
Das ist so eine Industriegewerkschaft, bitte hau mich nicht, was die genau machen, aber Bauen, Agrar und Umwelt.
Also. Naja, warum nicht? Ich meine, mit der Zinswende würde, gut, keine Ahnung. Also handelt ihr immer noch so stark unter ihrem NRV?
Ja, und deswegen fände ich das, ich habe vor Wochen schon gesagt, ich finde das clever. Der Staat soll ganz Vonovia enteignen. Also einfach kaufen, von mir aus 10% auf den Marktwert draufschlagen noch, dann ist es ein fairer Übernahmepreis. Dann einfach alle raushauen und dann einfach 5 Jahre warten, bis die Zinsen wieder gefallen sind und dann haben wir da irgendwie 100% Rendite gemacht. Und dann können wir wieder ein paar Immos verkaufen.
Zur Klarstellung, raushauen meinst du damit nicht die Mieter, sondern die Aktionäre?
Genau, die Aktionäre raushauen. Stimmt, muss man immer dazu sagen, wenn man über Vonovia spricht. Da weiß man nicht, was da gemeint ist.
Genau. Ja, spannende Sache. Ich habe auch irgendwo einen Post gesehen, ich weiß nicht bei wem, ob es bei Christian Röhl war oder so, der gesagt haben, zum Glück ist die Deutsche Wohnen enteignen gescheitert. Das war ja so eine Initiative in Berlin, wo es hieß, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Weil wenn sie die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt enteignet hätten, wo diese Volksabstimmung war, dann hätte der Staat, glaube ich, dreimal den Preis bezahlt, den er hätte heute zahlen müssen. Von daher Enteignung damals nein, Enteignung jetzt. Warum nicht?
Ich bin nicht voll dafür. Wobei man der Vollständigkeit sagen muss, dass die Initiative nicht gescheitert ist. Die Initiative ist durchgegangen, was dann den Berliner Senat verpflichtet, meiner Meinung nach, zu prüfen, ob man die enteignen kann. Aber die Frau Giffey, die damalige, glaube ich, jetzt immer noch Bürgermeisterin, zumindest
vor ein paar Wochen, sich nicht mehr.
Ja, die hat dann gesagt, das macht sie nicht. Also kann man prüfen lassen, aber das Bullshit, das macht man nicht. Das finde ich immer die besten Abstimmungen. Wenn man das Volk abstimmen lässt, dann sagt man, macht's einfach nicht.
Ja gut, aber wo sollen die denn die Kohle herholen? Also
keine Ahnung. Aber jetzt ist billig. Jetzt,
nee, jetzt geht's wieder. Jetzt könnte Giffey loslegen, wobei die jetzt mit der CDU höchstwahrscheinlich die Regierung bilden werden. Also ja, die sind, glaube ich, nicht mehr so pro Enteignung.
Nee, und ich glaube, sie hat ja auch noch, also es gibt ja noch Probleme mit ihrem Doktortitel, der aberkannt oder den sie nicht mehr trägt. Und ich glaube, ihr Mann wurde auch aus dem Beamtenverhältnis.
Man braucht ja keinen Doktortitel, um Immobilien zu kaufen, oder?
Nee, das nicht, aber ich fand immer noch spannend, dass ihr Mann wurde aus dem Beamtenverhältnis entlassen, weil er einen Urlaub mit ihr als Dienstreise abgerechnet hat, aber sie wusste Gott sei Dank davon nichts. Also jetzt kein Politik schimpfen, aber manchmal muss man einen blöden Kommentar machen.
Geil, beste. Okay, gut, was hat die Deutsche Bank uns beschert? Das ist zu viel Text.
Musst du nicht lesen. Deutsche Bank, 2 Punkte. Erstens gab es da letzte Woche Angst um das Fortbestehen der Bank.
Das haben wir mitgekriegt.
Genau, ja. Genau. Glaube ich, haben wir sogar gesagt, die Commerzbank könnt ihr doch kaufen übers Wochenende. Wegen den
Trade Republic war unsere Idee.
Trade Republic, stimmt. Und da kam jetzt am Wochenende von Kim.com, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mega
Upload
und Klo. Der hat so ein Bild gepostet, ich weiß nicht, wo es her hat, dass das Derivate-Portfolio von der Deutschen Bank zeigt, mit, ich glaube, 23 Billionen in Euro, Billionen, und hat das irgendwie im Vergleich zum deutschen BIP von knapp 4 Billionen gesetzt und gesagt, hier, verrückt. Das ist aber eigentlich Bullshit, weil das Portfolio ist eben nicht 23 Billionen, sondern eigentlich sind es sogar 42 Billionen. Und das ist aber nur notional. Also quasi, wenn du auf den DAX mit 2 Euro wettest, dann geht aber in diese Berechnung der DAX-Stand ein und nicht deine 2 Euro, die du gewettet hast.
Ah, okay. Also du setzt quasi 2 Euro und auf der anderen Seite hast du die 5.000 DAX-Werte oder?
15.000 Punkte.
15.000 Punkte. Okay. Und
deswegen ist diese Zahl 42 Billionen halt irgendwie eine Witz, das ist völlig nichtssagend, hilft dir überhaupt nicht, das Risiko zu bestimmen und ja.
Er pusht halt auch ziemlich hart Bitcoin, ne? Er sagt so, schmeißt euer ganzes Papergeld weg und kauft Bitcoin und Gold und solche Dinge.
Das finde ich ja als eigentlich Bitcoin-Halter ganz gut.
Genau, dann hast du die Aktion mitgekriegt in Frankfurt, da haben so ein paar Bitcoiner, echt nicht? Ich dachte auch, das wäre Fake News, habe dann aber recherchiert und es war echt, also wir haben so ein paar Bitcoiner so einen riesigen Projektor gekauft oder aufgestellt und das riesen Bitcoin-Logo auf das EZB-Gebäude geworfen. Musst du mal auf Twitter gucken, vielleicht können wir einen Tweet in die Shownotes packen und stand drunter Study Bitcoin und fand ich ganz lustig. Ich dachte erst, das wäre ein Fake, aber tatsächlich nein. Ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe von Professor Sandner, weiß nicht, ob du ihn kennst.
Der macht Krypto an der Frankfurt School, glaube ich, oder?
Genau. Ja. Und den hat er immer zu Gast hier und dann hat er mich in eine WhatsApp-Gruppe reingeholt und da sind dann immer die wildesten Dinge so zu Thema DeFi und Blockchain und so weiter unterwegs.
Können wir das mit Dogecoin auch machen? Wir beide mit dem Projektor und Dogecoin?
Ja, dann lass uns doch lieber den MGF-Coin, Marktgeflüster-Coin, launchen.
Das wird dann das beste Rugpull in der Geschichte.
Natürlich.
Du, wenn man
das noch mit Hilfe von der EZB und dann machen wir solche Werbung und sagen EZB empfiehlt.
Kannst du mit AI und dann ja heute
so mit Händen.
Genau, mit AI kannst du mit Sicherheit einfach Christine Lagarde Thumbs up ohne Probleme nochmal erzeugen lassen.
Ja.
Wunderbar. Du, ich habe eine wichtige Frage an dich. Hast du diese Woche schon deine E-Mails geschaut?
Ja, warum?
Du müsstest eine E-Mail bekommen haben von, ich glaube, entweder einem Gericht oder einer Anwaltskanzlei.
Du machst mir jetzt Angst. Solche Mails lösche ich immer direkt.
Das ist schlecht in dem Fall. Du hast doch ein paar Krypto auf FTX liegen gehabt, oder?
Ja.
Ja.
Oh, interessant.
Da kam jetzt eine E-Mail, was deine Claims betrifft. Ich glaube, du hast so eine individuelle Claim-Number bekommen, mit der du dich später, glaube ich, irgendwo mal registrieren kannst, damit du vielleicht was aus der Insolvenzmasse kriegst.
Aber ist das nur für also FTX USA oder FTX International? Weil ich war ja bei International. Also ich habe nichts gekriegt.
Ein paar Freunde von mir haben das bekommen, die nicht in den USA sind. Also es müsste International gewesen sein.
Ah, okay. Ja, da muss ich wirklich mal gucken. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Mailadresse ich mich da angemeldet habe. Sehr wahrscheinlich spam@finanzos.de.
Gibt es die wirklich?
Aber es existiert nicht. Nein, schreibt uns nicht. Einfach nur thomas@finanzos. Nein, Spaß.
Eine Frage, zwei Antworten.
Dann würde ich mal sagen, steigen wir in die Fragen ein. Denn unser Blog, also wir kopieren ja immer alles, was liegen geblieben ist, aus der Vorfolge in quasi in das neue Skript rein. Und das wird mittlerweile extrem lang. Also das jetzige Skript für die Folge ist, glaube ich, 6 Seiten fast. Ja. Deswegen müssen wir heute mal ein paar Fragen abarbeiten, die von euch gekommen sind. Und fangen wir vielleicht mit der ersten an. Und da geht es darum, will ich jetzt nicht komplett vorlesen, beziehungsweise doch können wir machen.
Ich kann sie dir erstellen, weil du musst sie beantworten, oder?
Ja gut, na dann schieß los.
Genau. Könntet ihr in der Folge mal über das Arbeiten bei Wirtschaftsprüfer sprechen? Thomas war ja bei Deloitte und KPMG. Thomas, erzähl.
Antwort nein.
Ja, ich auch nicht.
Nein, Spaß. Also ja, ich habe ein Praktikum bei Deloitte und ein Praktikum bei KPMG gemacht. Bei Deloitte, das war cool, das war in Luxemburg, das war aber tatsächlich im Advisory gewesen. Da habe ich an verschiedenen Dingen gearbeitet, unter anderem Softwarevergleich, wo ich keine Ahnung, in irgendeinem Bereich, wo ich keine Ahnung von hatte. Aber dann war ich bei einem ziemlich coolen Director, der sogar Deutscher war dort. Und was die gemacht haben, sind Double Tax Treaty Tax Reclaim, also für Investmentfonds, also für Investmentfondsgesellschaften. Mhm. Also die ganzen ETFs und Fonds, die ja in Luxemburg aufgesetzt sind, die zahlen ja immer Quellsteuer in verschiedensten Ländern, also keine Ahnung, Irland ist, glaube ich, ausgenommen, aber überall, wo halt so investiert wird, zum Beispiel in USA und Co. Und diese Quellsteuer muss zurückverlangt werden. Und das machen dann solche Big Four, unter anderem für die. Da gibt es dann einen riesen Sheet, wie viel Quellsteuer denen zusteht. Und dann gibt es irgendwo einen Cut-off, so alles unter, keine Ahnung, 50.000 oder 100.000, fragen gar nicht erst an, weil der administrative Aufwand zu groß ist. Und dann für die großen Positionen machst du dann ein Tax Reclaim. Das war aber tatsächlich im Advisory gewesen, von daher habe ich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfung, kenne auch niemanden, der in der Wirtschaftsprüfung ist, von daher muss ich diese Frage leider passen. Ich kenne nur Geschichten von Wirtschaftsprüfern, die teilweise ein bisschen malträtiert werden, wenn sie in Unternehmen reingehen, kriegen die irgend so ein dunkles Büro ohne Fenster irgendwo im Erdgeschoss oder sogar noch im Untergeschoss und dann kommen dann einfach die Buchhalter und bringen dir karrenweisen irgendwelche Akten ran. Also ich weiß nicht, wie spannend der Job ist. Du wirst auf jeden Fall, also wenn du eine Liebe für Bilanzen und solche Dinge hast und versuchst, Zahlen nachzuvollziehen und wo was genau herkommt und sehr spitzfingrig bist, dann ist das sicherlich ein Job, wo du Erfüllung drin finden kannst. Allerdings ist es keine sehr shiny Job oder mit viel Menschenkontakt, glaube ich. Aber du siehst viele Unternehmen von innen und ich glaube, du sammelst viel Erfahrung und hast auch sehr, sehr gute Exit-Cases für später in Controlling von Konzernen zu gehen oder auch in Banken, in Controlling oder Treasury zu arbeiten. Oder?
Wie siehst du das? Ja, was ich hier die Erfahrung immer gemacht habe, ich kenne sie halt von meinen Studenten, wenn die aufhören zu studieren und dann irgendwo anfangen.
Also ich dachte, Studium abbrechen.
Achso, nee, das Gehalt ist. Aber sag du vielleicht was dazu. Also meinem Eindruck nach ist das Gehalt für die Arbeitszeit nicht wirklich kompetitiv, wenn du es mit einer Tier-1-Beratung zum Beispiel vergleichst.
Das ist klar, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du da unterschiedlich verdienst als im Advisory. Also insgesamt verdienst du in den Big Four natürlich deutlich weniger als in den bekannten Unternehmensberatungen und weniger als in der Bank sowieso. Aber immer noch ganz okay, wenn du es jetzt mit der breiten Wirtschaft vergleichst oder so. Und du sammelst natürlich viel, viel Arbeitserfahrung und hast halt einen ganz guten Exit-Case, also in den Big Four. Das muss man schon dazu.
Ich fand auch das Gehalt nicht per se schlecht, sondern die Arbeitszeit mit dem Gehalt in Kombination.
Ach so, ja, das stimmt schon, ja. Aber wenn du das ausrechnest, bist du überall total mies bezahlt und schnell unter Mindestlohn, ja. Also ich war unter Mindestlohn damals.
Das war ich bei Goldman wahrscheinlich auch, zumindest im Praktikum. was aber lustig ist, vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, die große Firmen haben dann schon so Büros, wo die Wirtschaftsprüfer reinkommen. Mir hatte zum Spaß jemand diese Woche geschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, also confirmt mir das bitte, liebes Publikum, wenn es echt so ist. Die Person sagte, die Deutsche Bank hätte extra so ein Büro für die Kripo. Dass wenn die Kripo mal wieder kommt, dann weiß die auch gleich, wo sie reingehen muss, und damit sie ihre Unterlagen bekommt.
Geil.
Ich glaub's sogar.
Aber auch nicht. Gibt ja genug Räume in diesen beiden Towers, und jetzt, wo alle Work from Home machen. Ja, da gab's ja jetzt auch letzte Woche, wurden, glaube ich, in Frankreich ziemlich viele Großbanken geraided. Hast du mir das geschickt? Ich weiß nicht mehr.
Ja. Bist du da schon nervös?
Nee, nicht. Aber meine Ex-Bank war auch mit dabei, ja. Das stimmt schon. Also da, wo ich vorher gearbeitet habe. Wir hatten tatsächlich mal eine Investigation. Wir waren damals auf einem M&A-Deal gewesen. Wo der Vater, jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, naja, ein großes Medienimperium besitzt und eine sehr große börsengelistete Agentur gekauft hat, wo zufälligerweise sein Sohn CEO war, und wir haben da quasi, waren da beratend tätig, und da hat dann später die französische BaFin auch investigated und ist auch in die Büros rein der Banken, um herauszufinden, ob da nicht Kleinaktionäre, weil es war nur ein Minderheitsanteil in der Börse gelistet, ich glaube 30%, ob da nicht Kleinanleger über den Tisch gezogen wurden. Ich weiß nicht, was bei der Investigation rauskam. Allerdings wurden wir darauf hingewiesen, dass, wenn hier Polizei reinkommt und so weiter, dass wir dann zunächst einmal keine Aussage treffen sollen und wir uns auch nicht wundern sollen. So.
Ein interessanter Hinweis, wenn du sowas bekommst.
Ja, genau. Das ist dann auch ganz groß durch die Medien gegangen und so. Und dann hast du ja, geil, ich war auf dem Deal. Damals war ich allerdings auch nur Prakti. Von daher habe ich nicht so viel mitgekriegt.
Wasche meine Hände in Unschuld.
Genau.
Aber du, wenn wir gerade schnell beim Thema Polizei und Verhaftung sind, weißt du, wer nächste Woche verhaftet wird?
Donald Trump. Warum?
Also gestern hat tatsächlich anscheinend eine Grand Jury für ein Indictment, glaube ich, nennt sich das, gestimmt. Und das bedeutet eigentlich, dass er jetzt dem Haftrichter vorgeführt wird als nächstes.
Aber wegen, warum?
Weißt du, die genauen Charges sind noch nicht bekannt, zumindest Stand jetzt. Es hat aber wahrscheinlich mit diesen Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerinnen zu tun. Was per se nicht schlimm ist, aber ich glaube, sie hatten das irgendwie als Wahlkampfausgabe verbucht. Und das ist ein Problem.
Du hast wieder unseren Titel gerettet. Der letzte Pornhub mit Sternchen auf dem O hat wunderbar funktioniert, und du hast soeben unseren Titel gerettet, den Podcast-Titel. Ich bin dir sehr dankbar. Okay, ja gut, ist er halt im Knast. Wunderbar.
Nee, du kommst sofort wieder frei danach. Du kommst zum Haftrichter und der lässt dich dann wieder raus, und dann kommt irgendwann die Verhandlung. Aber es kommt eine Verhaftung. Das heißt, es ist ein erstmaliges Event, dass ein US-Präsident vor Gericht kommt. Gab es bisher noch nicht.
Schön.
Naja.
Gut, nächste Frage. Scheinbar richtet sich die auch an mich, von daher
soll ich es wieder vorlesen?
Wenn du möchtest, ja.
Thomas Privat, hi Professor meines Vertrauens. Deine Ehefrau war im Livestream, das habe ich übrigens auch gesehen.
Echt?
Ja, ganz kurz. Stimmt, zumindest. Die Lisa hat mich bombardiert mit Nachrichten, ich soll sofort in diesen Livestream kommen, und dann bin ich reingekommen.
Es war am Weltfrauentag, ist also schon ein bisschen her.
Ja, stimmt. Anfang März, glaube ich, war das so. Mhm. Und Thomas vom Finanzamt wollte er dich fast nennen, aber er hat jetzt mehrere Fragen. Also erstens, welche Garmin-Uhr trägt die Frau von Finanzfluss? Und ist es eine Garmin Vivo Active 3? Und wenn ja, was ist ihre Experience damit?
Nein, es ist keine Vivo Active 3, es ist eine Forerunner 365. So heißt die, glaube ich, und ihre Experience ist großartig. Und ich habe die ihr vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt. Vor vielen Jahren sogar schon. Gute Experience.
Ich kann Garmin
nur empfehlen. Ich habe auch eine. Ich habe eine Phoenix 5, glaube ich. Und es ist so für mich so eine Spielerei, um mich zu motivieren, Sport zu machen. Weil wenn die Zahlen nicht getrackt werden, mache ich keinen Sport.
Hast du da auch so ein Excel-Sheet, wo das, oder es wird wahrscheinlich automatisch dann irgendwie aufbereitet, oder?
Klar, logisch. Perfekt. Kann dir auch gerne meinen nächsten Run mit Statistiken mal schicken.
Schick mir mal. Warum hat Thomas von Finanzfluss ein so schlechtes Internet in Paris? Du musst angeblich die Zimmertür öffnen, damit dein WLAN funktioniert.
Das stimmt. Wie du festgestellt hast, wir sind ja hier innerhalb von Paris umgezogen. Ich habe jetzt ein LAN-Kabel. Das Thema ist erledigt. Das geht hier durch die ganze Wohnung.
Perfekt. Und zu guter Letzt, es war Lisa Lisa von Aktienkram angekündigt. Sie kam aber am Ende nicht, sondern war nur im Chat. Was war da los? Das weiß ich wirklich nicht.
Ich bin live gegangen und hatte noch den alten Titel drin. Und das letzte Mal, als ich davor noch live war, war tatsächlich mit ihr gewesen im Dezember. Und deswegen, der Unfall. eine Ankündigung ohne das. Und sie war nicht auf dem Laufenden und ist dann halt ganz nervös in den Stream gekommen und hat so, what, warum wird hier ein Stream announced mit mir, ohne dass ich dabei bin.
Nice.
Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich eine Nerd-Frage for you. Und zwar, wird mich deine Meinung zu Covered Calls Verkauf interessieren, sowie Short-Dated Puts Verkauf. Das war's.
Das ist das, was wir, glaube ich, schon öfters mal gehabt haben, das Aufsammeln von Pfennigen vor einer Dampfwalze. Zumindest was die Short-Dated Puts betrifft. Du gehst im Prinzip Volatilität short und wenn der Markt so richtig runter crasht, verlierst du einen Haufen Geld. Mhm. Bei Covered Calls ist es nicht so. Da hast du quasi die Aktie und verkaufst sprichwörtlich potenziell zukünftige Upside. Also stell dir vor, du verkaufst einen Call auf die Aktie und wenn der Call nicht ins Geld läuft, hast du ein paar die Optionsprämie eingenommen und hast weiterhin die Aktie. Und wenn er ins Geld läuft, dann musst du im Prinzip zu einem vorher definierten Preis die Aktie an den ausübenden Menschen vom Call liefern. Also du bist die Aktie los zu einem Preis, der dann unter ihrem Wert liegt. Kann man machen, wenn du zum Beispiel an Seitwärtsmärkte glaubst. Wenn du glaubst, dass die Aktie eher seitwärts geht, dann kann sich sowas lohnen. Da hast du auch nicht dieses Risiko von unendlichen Verlusten. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist im Wesentlichen, dass du halt die Aktie los bist am Ende und sie mega gestiegen ist. Also du hast eher entgangene Gewinne, als wie die potenziell nicht unendlich, aber großen Verluste bei Puts. Ich bin trotzdem für Privatanleger immer nicht so der Fan von. Also ich kenne halt sehr wenige Hedgefonds, die im Bereich Volatility Trading wirklich dauerhaft profitabel unterwegs sind. Und viel Zeug kriegt halt, macht immer ein bisschen Return und kriegt dann irgendwann auf den Deckel und dann ist der Return weg.
Das ist genau die gegenteilige Strategie von Nassim Taleb, ne? Der hat ja der war auch Optionstrader gewesen und hat auf ganz hoch unwahrscheinliche Ereignisse gesetzt, die dann, wenn sie aber eintreten, krassen Payout bringen. Also diese schwarze Schwan-Events, wie er sie genannt hat.
Ja.
Und das ist ja quasi genau das Gegenteil. Du verdienst ein kleines bisschen Geld mit höchstwahrscheinlichen Events. Und wenn es dann halt einmal gegen dich läuft, dann kassieren die Taleps dieser Welt ab.
Genau, so andersrum. Genau, der Taleb gibt halt immer ein bisschen was aus. Und wenn es einmal funktioniert, dann geil. Also ähnlich wie so ein Euro-Jackpot spielen. Mhm. Deswegen spiele ich auch Euro-Jackpot.
Nur, dass Euro-Jackpot falsch bepreist ist, meinte Markus zuletzt zu mir. Also Euro-Jackpot ist viel zu teuer für die Wahrscheinlichkeit, die du da hast.
Das ist richtig. Irgendwie müssen die ja am Ende Geld verdienen. Aber es sind trotzdem uncorrelated returns.
Und was du machen kannst, ist, es gibt doch, weiß nicht mehr, wie das heißt, es gibt auf der Blockchain gibt es verschiedene solche Gambling-Anwendungen, wo das quasi richtig bepreist wird, also wo du quasi keinen Cut bezahlst, sondern wo halt wirklich nur irgendein Blockchain-Algorithmus, keine Ahnung, Satoshi Bets oder sowas heißt das, keine Ahnung, will da jetzt auch nichts empfehlen.
Und ich schreib schon mit.
Und genau, da kannst du dann halt wetten ohne Intermediary. Also die beste Anwendung des, die bestmögliche vorstellbare Anwendung des von Kryptowährungen. Sehr gut. Kommen wir zur nächsten Frage für dich. Allokation unkorrelierter Asset. Herr Goldgraf, ich finde das Hedgefonds-Thema auch sehr interessant. Zwei Dinge, wo ich eurer Meinung bin, wo mich eure Meinung auch interessieren würde. Wie groß sollte die relative Allokation dieser im besten Fall unkorrelierter Teil des Portfolios sein? 20. Ab welcher absoluten Größe zahlt es sich aus, so zu investieren?
Also erstmal würde ich ja immer sagen, für Privatmenschen ETF-Sparplan fertig ist wahrscheinlich deutlich unkomplizierter und weniger fehleranfällig.
Langweilig.
Langweilig, wollen wir nicht hören. Wenn du dir anguckst, wie das berühmte Stiftungen zum Beispiel machen, dann kann man durchaus sagen, so ein Hedgefonds-Anteil 20% vom Portfolio. Ist zumindest was die tun. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber das ist zumindest das, was quasi so die Investoren an der Vorfront der Professionalität umsetzen. Absolute Größe hängt von den Handelskosten ab und wo du reinkommst. Also ich meine, es gibt natürlich schon ein paar Usage-Hedgefonds, wo du ab 1.000 Euro investieren kannst. Dann kannst du auch kleinere Tickets machen. Fertig. Aber ich glaube, man sollte nicht nur einen Hedgefonds kaufen, sondern eigentlich sagbar, es sollten mindestens 20 verschiedene Fonds sein, die alle nochmal untereinander unkorreliert sind. Und dann kannst du dir selber überlegen, dass du tendenziell eine etwas größere Größe vom Portfolio brauchst, damit sowas Sinn macht.
Rein theoretisch könntest du dir das Korrelationsoptimum ausrechnen, oder? Also die perfekte Mischung zwischen beiden, wenn du deren Korrelation kennst.
Wenn du glaubst, dass die Vergangenheitskorrelation auch wirklich dann auch die Zukunftskorrelation sein wird, was halt nicht unbedingt sein muss. Aber ja, dann könntest du es auch irgendwie ausrechnen, wenn du möchtest. Minimum Variance oder was auch immer.
Wenn du Langeweile hast.
Genau.
Gut. Ja, jetzt eine Frage, die eigentlich mal ein bisschen tiefer geht, weil sie ziemlich viel aufgreift, was wir im Podcast immer mal wieder ansprechen. Und zwar, ich habe sie mal ganz grob zusammengefasst, warum findet der Markt es so geil, wenn es Zinssenkungen gibt? Und dann, es gibt auch gute Gründe, dass zum Beispiel die Fed die Zinsen erhöht. Es kann doch nicht im Interesse des Marktes sein, dass Inflation hoch ist und die Menschen arm bleiben. Im Endeffekt werden die Zinsen erhöht, um diese Inflation zu bekämpfen. Warum findet es der Markt trotzdem so geil, wenn die Zinsen senken oder wartet so sehr darauf?
Es kann doch nicht im Interesse des Marktes sein, dass die Inflation hoch und die Menschen arm bleiben. Wenn man jetzt ganz böse sagt, das ist wahrscheinlich dem Markt egal. Also natürlich, wenn du ein Konsumentenunternehmen hast, dann willst du, dass die Leute konsumieren und entsprechend nicht arm sind. Aber letztlich ist ja die Bepreisung einer Aktie nichts anderes als der heutige Gegenwert aller zukünftigen Cashflows oder Gewinne, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Und dann spielt halt der Abzinsungsfaktor eine Rolle. Und wenn der steigt, dann nimmt der heutige Gegenwert der Aktie ab. Und wenn der Abzinsungsfaktor fällt, dann nimmt der Gegenwert zu. Und bei niedrigen Zinsen findest du insbesondere Unternehmen mit hohem Wachstum, auch wenn die Gewinne ganz weit in der Zukunft liegen, findest du dann ganz, ganz toll. Und es gibt so einen schönen Chart noch, der sich die Bankreserven, Bank Reserves anguckt, also vereinfacht. Nennen wir es jetzt mal nicht Kundeneinlagen, aber sagen wir mal so, oder lass mal diesen Chart weg. Liquidität spielt eine große Rolle im Markt. Wenn viel Geld in Anführungszeichen da ist, das investiert werden kann, dann steigen komischerweise immer Aktien. Ursache, Wirkung können wir jetzt drüber diskutieren, aber das beobachtet man. Und wenn Zinsen fallen, ist mehr Geld in Anführungszeichen da, also gut für Aktien. Und ich glaube, den Markt interessiert alles andere nicht, oder?
Ja, und steigende Preise sorgen ja schlussendlich auch für steigende Umsätze, ne? Und gegebenenfalls steigende Gewinne sogar, also wenn deine Kostenbasis nicht im gleichen Zug steigt. Von daher, ja, es ist alles eine Abwägungsfrage, ne? Das ist ganz logisch.
Und es gibt sogar den Herrn Donovan, das ist der UBS Wealth Management Chefvolkswirt, der sagt auch immer, dass ein Großteil der Inflation eigentlich Profit Inflation sei. Da steht er ziemlich allein da, aber ich finde die These interessant. Wenn halt alle von Inflation sprechen, kannst du als Unternehmen schnell nochmal 1% oder 2% auf die Preise draufschlagen. War ja die Inflation. Also ruf doch nochmal bei Vattenfall an.
Ja, mache ich. Ich werde dir diesen Podcast mal schicken und um ein Statement bitten. So, und dann haben wir noch unsere letzte Frage, unkorrelierte Computerskin-Assets. Einer unserer User hat sich seit sehr langer Zeit mal wieder in seinem Counter-Strike-Account eingeloggt und dann positiv überrascht festgestellt, dass seine Waffenskins in den letzten Jahren unglaublich an Wert gestiegen sind. Warum findet dieser Markt so wenig Beachtung, wo doch sonst alles, wo man Geld mitmachen kann, gehypt wird? Ich habe absolut keine Ahnung. Von daher, bist du Counter-Strike-Spieler?
Nein,
keine Ahnung. Ich glaube, der Markt hat schon Beachtung. Also wenn du dir mal diesen ganzen NFT-Hype angeschaut hast, da ging es ja auch darum, dass alle möglichen Computerhersteller oder Computerspielhersteller ihre eigenen NFTs rausgebracht haben. Jeder Sportverein hat seine NFTs rausgebracht und mit allen möglichen Skins und du konntest ja deine Metaverse-Schuhe kaufen und was weiß ich alles. Also glaub schon, dass das Beachtung hat. Es ist natürlich jetzt keine Asset-Klasse, wo du per se rein investieren kannst, weil da müsste ja quasi ein Fonds in das Computerspiel einsteigen, professionelle Spieler einstellen, um sich diese Skins zu besorgen und die dann massenweise einkaufen und die dann in ein Portfolio packen. Das wäre dann doch ein Ticken zu spekulativ, weil das ja vom Erfolg dieses Spiels abhängt. Und ich glaube, so erfolgreich wie Counter-Strike ist, sind nicht alle Computerspiele.
Und vielleicht wäre auch noch die Frage, wie viel Volumen man damit machen kann. Also ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung davon. Ich fand es mega interessant, weil es auch an mir vorbeigegangen ist. Also es findet zumindest jetzt in der Presse wenig Beachtung. Aber keine Ahnung, wie viel Geld man damit, wie gut man skalieren kann, sagen wir es mal so.
Ja. Und was du nicht vergessen darf, ist, dass die Property weiterhin dem Spielhersteller ist. Also deine, keine Ahnung, Scharfschützengewehr oder was auch immer du hast, das gehört nicht dir, sondern du hast einfach nur das Recht, dieses Computerspiel zu spielen. Aber wenn er Lust hat, kann er dir jederzeit diese Waffe löschen oder auflösen oder was auch immer. Das heißt, da sind die Property Rights schon mal ein bisschen problematisch. Ja. Und das ist ja auch das, was dann diese große Revolution der NFTs war, dass du hier wirklich mit einem Token sagen kannst, nein, dieser Token gehört wirklich dem Spieler Und der Spielehersteller hat zwar das Recht auf, wie diese Waffe aussieht und das Ganze, aber du hast das Recht, diese Waffe in diesem Kontext des Spiels zu besitzen oder so. Ich glaube, da sind die Dinge nicht ganz klar und deswegen glaube ich nicht, dass das eine große Asset-Klasse ist. Sonst würden ja solche Alternative Investment Startups, von denen es ja jede Menge gibt, wie heißen die, ich vergesse den Namen öfters, Timeless zum Beispiel, genau, würden ja sonst vielleicht auch in ultra rare Skins investieren oder sowas. Vielleicht kommt das noch, ich will das gar nicht ausschließen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Portfolio bilden easy ist. Also ich glaube, das wird eher so im Hobby-Zocker-Bereich bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute das professionell machen. Ich glaube zum Beispiel mit meinem Bruder über Weihnachten haben wir nochmal angefangen, Diablo 2 zu spielen, ein uraltes Spiel.
Großartiges Spiel, ja.
Ja, gell, ist cool, ne? Und du kriegst dann richtig Augenschmerzen, weil du so viele Pixel auf einmal noch nie gesehen hast. So im Detail. Du läufst einfach mit 2 Pixel durch die Gegend und bildest dir ein, es wäre ein Paladin. Naja, jedenfalls haben wir mal geguckt und du kannst auf eBay komplett ausgestattete Top-Charaktere kaufen mittlerweile für 3 Euro oder so, weil du irgendwelche Bots hast, die diese Dinge einfach hochspielen.
Und ich habe damals noch stundenlang selber die scheiß Items gefarmt gesucht. Oder wie man sagt, ich weiß gar nicht, wie die hießen, da gab es so einen Ring, den
Ballrun
zweimal. Ja, aber wie ja, ich komme
ja drauf. Ja, siehst du? Aber das ist ja der Sinn von diesem Spiel, deswegen also.
Ja, genau. Aber warum Paladin, Thomas?
Weiß nicht, ich habe mir jetzt einen Paladin an Weihnachten gemacht, aber du kannst auch alles andere machen.
Ich bin immer Nekromant. Nekromant.
Echt? Ja. Ja, die sind nach hinten hin raus, sind die nicht so stark.
Ich weiß, aber ich finde es sympathisch, wenn man einfach Untote beschwören kann.
Ja, okay. Das, nee, Paladin finde ich gut. Sonst war ich früher immer eine Hexe mit Eis. Dann frieren die Gegner ein. Stimmt. Aber ich glaube, wir weichen wieder ab. Wir schweifen wieder ab. Nun gut, also wir treffen uns demnächst zum Diablo 2 Play. Community-Treffen wird dann live gestreamt auf Twitch. Und seid dabei. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Diablo 2 spielt. Und somit haben wir auch schon unsere Frage für Spotify. Wenn wir es denn dieses Mal hinkriegen, diese Frage einstellig einzu. Weißt du was? Man kann diese Frage nämlich nicht ändern, sobald eine Person geantwortet hat. Das ist das Problem gewesen. Deswegen habe ich es letzte Woche nicht hingekriegt, die Frage zu ändern. Und da ich nicht um 5 Uhr morgens aufstehe, dann, wenn der Podcast live geht,
wird ich gehe um 4 ins Bett. Wenn man den Podcast um 4 live gehen lassen, könnte ich es doch machen.
Mal schauen. Gucken wir mal. Sprechen uns und Johannes ab. Ja, cool. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und bis bald.
Das wünsche ich dir auch.
Bis bald. Sogar in Berlin. Ciao.
Ciao.